Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Ein Wunder ist passiert. Der FC Getafe kann doch noch gewinnen und Atletico kann doch noch offensiv und Real kann auch ohne Benzema und naja, Barca dafür ohne Coman auch nicht wirklich. Das gibt's heute zu besprechen und dann auch eine ganz große Frage, die wir in dieser neuen Folge behandeln wollen. Kann der FC Sevilla auch Titelkampf? Ich bin der Nils und bei mir ist auch der Alex.
Servus.
Servus.
Guten Tag, der Herr.
Na, Montag hast ist. Du dich verkleidet als Camp Nou, Schreckgespenst, baufällig.
Ja. Nee, als Trauerklos. weil der Barca wieder nicht gewinnen konnte gegen alle. Wir nehmen übrigens erst am Montag auf. Leider hat es gestern Abend nicht geklappt. Ich hatte Termine am Sonntagabend. Unerhoffte, unerwartete Termine, deswegen erst Montag. Aber ja, gibt ja trotzdem einiges zu besprechen. Plus, so kann man in Ruhe das turbulente, hitzige Baskenderby-Revue passieren lassen. Da ging es ja mächtig ab zwischen Real Sociedad und Athletic Bilbao. Ich habe das Spiel nur in Highlights gesehen, du hast es komplett gesehen. Das war richtig Schmackes drin, ne? Das war echt. Ja.
Feine Stimmung im Stadion, ein guter Kampf, jetzt gar nicht so die vielen Großchancen, aber Drama pur, hat sich ein bisschen angefühlt, wie das Pokalfinale war ja ein bisschen die Neuauflage und ja, trotzdem, auch wenn La Real ja so gesehen gepatzt hat, spät das 1-1 kassiert, bleiben sie Tabellenführer, auch darüber reden wir später, also war wie immer einiges los in La Liga. Entsprechend gibt es auch ein paar Fragen. Maurice, Leander, Pascal und Florian haben sich gemeldet. Mehr bezüglich Real und Barca. Ansonsten haben wir heute natürlich auch noch ein bisschen Vorschau. Champions League, da geht es ja am Dienstag und Mittwoch weiter. Und ich glaube, alle Spanier sind so ein bisschen unter Druck oder ein bisschen viel vielleicht unter Druck.
Ein da bisschen sehr viel, ja. Kein einziger Spanier ist Erster in der Tabelle.
Real, aber auch doch, keiner Letzter.
Doch, Moment, Real ist, glaube ich, Erster, ne?
Nee, oder? Punkt gleich mit Sheriff, also eher Zweiter.
Ja. Ach so, ja, direkter Vergleich aktuell noch, ja, stimmt. Ja, tatsächlich können auch natürlich viele auf Rang 1 und 2 springen, aber auch abrutschen. Barca eh nur Dritter, Atletico kann noch abrutschen, Sevilla kann auf Rang 3 oder sogar Rang 4 abrutschen, also der vierte Spieltag hat es aus spanischer Sicht in der Champions League wirklich in sich und ja, viel Druck überall auf dem Kessel.
Ja, genau. Ich hatte die Folge mit einer Frage, ein paar Fragen angefangen und bei Real Madrid war vor dem Gastspiel bei Elche die große Frage, können die Königlichen auch ohne Karim Benzema? Und siehe da, Vini Vidi Vici, Vinicius kam, sah und traf das sogar doppelt, jetzt schon zum wiederholten Male. Er steht jetzt insgesamt bei 9 Toren und 5 Vorlagen aus 14 Saisonspielen. In La Liga sind das 7 Tore schon und damit genauso viele, wie er in seinen 3 Saisons vorher hatte in La Liga. Also da spektakulär drauf, der 21-Jährige und ja, hat da irgendwo ein bisschen Benzema vertreten. Er hatte ja leichte Knöchelprobleme, ist da jetzt heute am Montag schon wieder, hat er trainiert, also wird gegen Schachtel wieder dabei sein. Aber es ist mal interessant zu sehen, dass es auch mal ohne so den Benzema, so den abhängigsten Spieler von Real geht, oder?
Und wie hat Benzema so seinen Samstag verbracht? Und viel wichtiger, wie hat eigentlich Luka Jovic seinen Samstag verbracht?
Benzema war nur ein Foto aus der Sauna auf dem Rad, hat er da ein bisschen gerade. Ja, ja. Also der hat schon weiter trainiert und wird, wie gesagt, am Mittwoch dabei sein gegen Schachtja. Ja, Luka Jovic saß mit ein bisschen angesäuerter Miene auf der Ersatzbank, wurde natürlich da favorisiert in die Startelf zu rücken. Aber nee.
Darauf wollte ich nämlich hinaus. Jetzt wird Karim Benzema mal geschont und Jovic kommt wieder nicht zum Zug, weil er in der Rangordnung auf Rang 3 abgerutscht ist, also Stürmerrangordnung. Mariano Diaz hat gespielt, hat es ja gar nicht so schlecht gemacht, ne? Aber für Jovic natürlich extrem bitter, dass du hier nicht mal der zweite Stürmer jetzt bist und in der einen Partie, wo du mal zum Einsatz kommen könntest, erneut auf der Bank sitzt. Also das Kapitel Real Madrid und Jovic, das glaube ich, wird nichts mehr, ne?
Ja, nicht wirklich. Also es war ja klar, die Ausgangssituation auch im Sommer, war ja logisch, dass Benzema jedes Spiel starten wird und er vielleicht jedes 10. Mal von Beginn an machen könnte, aber nicht mal jetzt am Samstag. Da hat Carlo Ancelotti nach der Pressekonferenz ein bisschen was erklärt und eben gesagt, dass sich das linke Knie von Jovic noch nicht hundertprozentig erholt habe, aber trotzdem trainiert Jovic seit Tagen mit der Mannschaft und so wie seine Mimik, sein Gesicht auf der Bank aussah, glaube ich, war er schon ziemlich angefressen, dass er trotzdem nicht starten durfte. Also Ancelotti hatte da so ein bisschen widersprüchliche Aussagen, von wegen hat auch noch nicht richtig trainiert, aber wie gesagt, seit Tagen wieder dabei. Das war schon auf jeden Fall eine Ansage. Jetzt weiß man natürlich, Mariano bringt hier ein bisschen mehr Einsatz und Feuer auf den Platz und stört den Gegenspieler und haut sich einfach in jeden Zweikampf rein, wie auch in der Schlussphase, als er sich noch auf dem Gesicht gelandet ist. Jovic da vielleicht ein bisschen der coolere Typ, der auch einen Sturmpartner vielleicht eher braucht, aber trotzdem, wenn nicht gegen Elche, wann sollen Jovic dann starten? Ja. Also das ist bitter und wie du schon sagst, da gibt es natürlich jetzt noch weniger Hoffnung, dass das irgendwie noch was wird. Also vielleicht flüchtet er dann jetzt auch wieder im Winter. Mal gucken, wer ihn da aufnehmen würde, ob irgendwie die Hertha mit Bobic oder Frankfurt nochmal, vielleicht ja Dortmund. Ja, das wird auf jeden Fall nochmal spannend jetzt, aber ja, schade für den Jungen. Maurice hatte uns gefragt nochmal bezüglich Vinicius. Denkt ihr, Vinicius ist auf den Spuren von, Achtung, Neymar? Er hat da so ein bisschen aufgeführt, es gibt so die ähnliche Spielweise, einfach schnell, findenreich, dribbelstark, viele Torbeteiligungen mittlerweile. Und ja, wie ich sagte, Vinicius hat jetzt schon so viele Ligatore wie in seinen 3 Saisons davor. Aber ich glaube, mit Neymar verglichen zu werden, auch wenn da bestimmt irgendwo Parallelen, Ähnlichkeiten sind, das ist schon nochmal ein anderes Level. Vielleicht zumindest der Neymar, der seine ersten Jahre in Barcelona war und da er wirklich auch kaum zu stoppen war. Jetzt hat natürlich Vinicius einen nahezu perfekten Saisonstart und kann sogar mal diesen zweiten Scorer darstellen, den ich ja oft gefordert habe, wenn Benzema mal nicht trifft. Von dem her ist er da auf einem sehr guten Weg, aber Neymar, Weltfußballerkandidat, wow. Was meinst du?
Ja, Vergleich ist mir ein bisschen too much. Mhm. Man muss ihn einfach generell loben, dass er erneut, also dass er grundsätzlich viel torgefährlicher geworden ist und erneut unter Beweis gestellt hat, wie viel Selbstvertrauen er hat mit seinen beiden Toren. Also ich glaube, das war wirklich das Musterbeispiel so ein bisschen. Beim 1-0 gar nicht lange nachgedacht. Normalerweise ist er ja eher bekannt, ja, dann zögert er mal, überlegt nochmal so, nee, einfach eiskalt, ja, da ist der Ball, dann hau ich ihn rein. Und auch ein cooler Abschluss logischerweise. Mhm. Und noch cooler war ja der Abschluss zum zweiten Tor, wo er den Torhüter überlupft. Da kann man ja auch abspielen, ne? Ich dachte mir erst, leg ihn in die Mitte. Mhm. Aber du siehst halt, er hat richtig Selbstbewusstsein, richtig Selbstvertrauen und überlupft den Torhüter eiskalt. Cool gemacht. Also vergleichen mit Neymar würde ich ihn nicht. Aber absolute Waffe, der Typ aktuell. Super Form, Selbstbewusstsein, wichtiger Scorer. Wahrscheinlich sogar torgefährlicher als Neymar damals bei Barca. Neymar war ja eher so der, ne? Grundsätzlich, der viel auf links gemacht hat, aber weniger für Tore bekannt war. Und Vinicius ist ja jetzt mittlerweile in der Saison wirklich für Tore bekannt. Also von daher, nee, der geht seinen eigenen Weg. Und der Weg ist klasse aus seiner Sicht. Also muss man einen Hut vorziehen.
Da ist er jetzt so ein bisschen der Zielspieler. Also Real Madrid hat sich da mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert beim FC Elche und hätte auch zur Halbzeit schon wieder hinten liegen können. Also da hätte man sich auch nicht beschweren können. Aber wenn Vinicius so gut in Form ist, gebt ihm den Ball und schau einfach, was er so macht. Auch wenn das 1-0 natürlich schöne Hackenvorarbeit von Mariano und dann beim 2-0. Ja, da wurde auch noch Vinicius so gut aus der Balance gebracht vom Gegenspieler. Und trotzdem hat er noch irgendwie, kommt er mit seinem langen, schnellen Bein da an den Ball, chippt über Kiko Casilla. Also einfach stark, wie er drauf ist. Das muss er jetzt erstmal noch weiter halten, so dieses Niveau, mal eine ganze Saison über, um da irgendwie auch zu reden, irgendwie in eine Auswahl zu kommen von den Top 10 Spielern der Welt aktuell, um da wirklich auch mal mit einem Salah irgendwie auf einem Niveau gesprochen zu werden. Aber da hat er natürlich noch einen weiten Weg. Auch Vinicius hat in dieser Saison schon überschaubare Spieler, wo er wieder ein bisschen den Abschluss vergeigt hat, aber absolut auf einem sehr guten Weg. Leander hat uns noch was gefragt. Da ging es dann um einen der letzten Zweikämpfe des Spiels, als Mariano Diaz noch zum Kopfball gehen wollte an der Mittellinie und dann aber auf seinem Gesicht gelandet ist. Leander findet da, dass Marcone, der Gegenspieler, da ein bisschen zu gefährlich ist. Dadurch, dass die Spieler sich in der Luft überschlagen, sind gefährliche Verletzungen ja schon vorprogrammiert, schreibt er. Ja, der Marcone hatte da so ein bisschen den Arm ausgefahren, jetzt nicht komplett hoch auf Kopfhöhe. Ich glaube, er hat einfach nicht damit gerechnet, dass Mariano so explosiv und hochspringen kann zu so einem späten Zeitpunkt im Spiel. Und dann irgendwie, war Mariano in der Luft, stolpert er irgendwie über die Schulter des Gegenspielers und landet dann voll mit dem Gesicht auf dem Spielfeld. Der Nasenknochen wurde verschoben, da wurde er schon operiert, noch irgendwie 4 Stiche in der Schläfe und so weiter. Sah ziemlich lädiert aus. Aber auch, dass Mariano da nicht so wirklich mehr den Schutzarm, Schutzhand noch vors Gesicht bekommen hat, das kam einfach auch noch dazu. Also ich finde, es war schon hart, aber noch irgendwo im Bereich normale Härte ist einfach blöd gelaufen, weil Mariano so unkontrolliert da gefallen ist und nicht mal irgendwie die Arme mehr vors Gesicht bekommen hat. Aber hast du wahrscheinlich gar nicht mehr groß in Erinnerung,
oder? Nee, tatsächlich habe ich die Szene nicht gesehen. Also ich habe nur gesehen, wie er da mit Blut überströmten Gesicht da liegt. Aber die Szene an sich hatte ich nicht gesehen. Deswegen kann ich mich dazu leider nicht äußern.
Ja, war auch dann kurz vorm Abpfiff. Dann direkt danach, irgendwie 10 Sekunden später, hat dann Casemiro noch gerätscht und sich auch eine blutige Nase abgeholt. Also ja, war ein umkämpftes Ende am Endeffekt. Real Madrid dann noch ein bisschen gezittert. Aber am Ende irgendwo, ja, Elche zu ineffektiv gewesen. Deswegen geht der Sieg auch in Ordnung. Und Florian fragt auch nochmal bezüglich Mariano. Das ist eben auch wieder so ein typisches Beispiel. Da ist der Ball irgendwo in der Luft und Mariano haut sich so rein mit seinem 200% Einsatz. Deswegen findet Florian, dass Mariano auch deswegen aktuell vor einem Jovic steht. Er schreibt, er muss nur noch das mit dem Ego-Ding noch hinbekommen. Da gab es diese Szene, so ein Konter. Mariano setzt sich durch gegen ein, zwei Gegenspieler und dann vorm Strafraum irgendwie 20 Metern schließt er flach ab, statt irgendwie links auf den freien Hazard rüberzulegen. Ja, wenn du vorher schon so eine ganz geile Vorarbeit hast, dich wirklich mal durchtankst, dann hättest du eigentlich nur noch rüberlegen müssen. Dann egal, was Hazard macht, hättest du ja trotzdem Lob bekommen, weil gute Vorarbeit. So hat er noch das unmögliche Golazo versucht. Ich würde jetzt Mariano nicht als Mega-Ego-Spieler bezeichnen, aber er ist schon manchmal auch ein bisschen überdreht, bisschen zu viel Feuer dabei, wie auch bei dem Zweikampf vielleicht, dass er da noch so hochsteigt. Schwieriges Thema. Aber ja, auch er kann bestimmt noch ein bisschen was lernen, wenn er jetzt irgendwo, es war ja sein Saisondebüt, wenn er jetzt meint, er kriegt doch hier und da mal mehr Einsatzchancen mit seinen 28 Jahren, dann wird auch er vielleicht noch ein bisschen mannschaftsdienlicher arbeiten müssen, aber das gilt für den Jovic, glaube ich, genauso.
Ja, der will sich halt beweisen, in der wenigen Spielzeit, die er mal bekommt, will er halt auch sein Tor machen, damit er erst recht quasi, ne, mehr Einsatzzeiten bekommt. Deswegen kann man das schon irgendwo ein bisschen verstehen, dass man in der einen oder anderen Szene etwas egoistischer ist, in den wenigen Momenten, wo man sich eben überhaupt beweisen kann oder wo man überhaupt auf dem Platz steht, weil ja, viel häufiger wird das auch nicht stehen, wenn Benzema fit bleibt. Ne? Da war ja wirklich eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen, von daher kann ich das schon verstehen und ja.
Ja, und dann nochmal Pascal, ja, da kamen viele Fragen zu Real Madrid. Der hat uns gefragt bezüglich der späten Wechsel von Ancelotti und auch generell, ob wir zufrieden sind, wie Real spielt. Also zu Saisonbeginn hatte ich auch noch ein bisschen Ancelotti gelobt. Da kam schon mal Wechsel so zur 60. Minute, wo man merkt, irgendwie Konkurrenzkampf ist da, viele dürfen sich noch auszeichnen und werden nicht erst ab der 85. eingewechselt. Da hat sich Ancelotti ein bisschen mehr Zidane angenähert, der auch meist erst spät gewechselt hat. Jetzt kamen eben Camavinga und Hazard, kam erst in der 84. Minute und das mehrt sich so ein bisschen, dieser Eindruck, was auch Zidane schon hat, und das Gleiche ist dann auch umzumünzen auf so die Strategie, wie das Spiel angegangen wird. Eben erstmal sicher stehen, Ballkontrolle haben, den Gegner laufen lassen, den Gegner da vielleicht auch ein bisschen entnerven, dass der Gegner selbst frustriert wird und dann einfach auf den einen Fehler, auf die eine Chance warten, dass entweder der Gegner den Fehler macht oder eben Unterschiedsspieler wie Vinicius irgendwie den Unterschied ausmacht und sich irgendwie durchtankt und irgendwie das unmögliche Ding macht. Also ja, da bin ich aktuell auch nicht wirklich zufrieden mit Real Madrid, aber immerhin passen ja noch die Ergebnisse, nachdem man ja da ja auch mit schönem Fußball gescheitert ist an Sheriff und an Villarreal. Von dem her ist das aktuell vielleicht noch so ein bisschen, ja, Saisonstart, Saisonvorbereitungscharakter, dass sich die Abwehr richtig findet. Alaba und Militao sind da schon ganz gut eingespielt und dass man dann vorne einfach, ja, mehr auf Effektivität schaut, weil man eben auch ohne Benzema nicht die ganz vielen Chancen hat und deswegen es ein bisschen sachlicher, langweiliger
und angeht. Und auch auf Kraft sparen. Ne? Alle 3 Tage ein Spiel jetzt wieder komplett, was waren es, 2 oder 3 englische Wochen am Stück. Ist ja klar, wenn du alle 3 Tage spielst, dass du irgendwo auch deine Kräfte konservieren musst, auch als Mannschaft selbst. Also auch das spielt natürlich eine Rolle. Der Trainer ist ja eher dafür bekannt, ne, dass er nicht jetzt hier Jubelfußball spielen lässt. Also ich glaube nicht, dass Ancelotti-Teams auf Teufel komm raus stürmen und nach dem 3-0 noch das 4-0, 5-0, 6-0, 7-0 schießen wollen, wie beispielsweise ja die Bayern oder auch Man City ist ein bisschen bekannt dafür, ne, dass die immer noch mehr Tore schießen wollen. Ancelotti ist da eben ein bisschen anders und die Mannschaft spielt ja immer auch irgendwo, wie ein Trainer ist. Ne, darf man ja auch nicht vergessen. Sprich, wenn du da so einen gelassenen, ruhigen Typen an der Seitenlinie hast, das transportiert sich immer auch auf die Mannschaft rüber und deswegen sehen wir aktuell ein, ja, langweiliges Real Madrid kann man vielleicht nennen. Ein Real Madrid, das Nötigste tut, das ein halt souveränes. Spiele, genau, man kann es auch souverän nennen, klar. Also muss ja nicht nur negativ sein. Aber ja, es ist im Endeffekt wenig überraschend, vor allem wenn du lauter englische Wochen hast, dass du jetzt da, ne? Das war nicht Vollgas spielt.
Natürlich wieder Verletzte.
Ja. Genau, von daher.
Ja, Ancelotti hat das auch schon mal anders gezeigt. Das war ja auch 13-14 spektakulärer Fußball in seiner ersten Amtszeit und eben auch zu Saisonbeginn. Da hat man eben noch zu viele Gegentore kassiert. Aber vielleicht merkt er auch mehr und mehr, dass der Kader doch nicht so gut ist, wie er sich das vielleicht erhofft hat, wie er das noch kennt. Dass ein Asensio, ein Isco, auch ein Marcelo nicht mehr so auf dem Niveau sind, wie er sie vielleicht selbst mal kennengelernt hat und dass er da nicht immer so früh wechseln kann. Und wenn die jetzt dann noch irgendwie so ein Linienbrecher wie ein Valverde aktuell verletzt fehlt, dann ist es auch schwierig, da diese Statik generell zu durchbrechen. Da sind einfach auch das Mittelfeld Modric, Casemiro, Kroos so eingespielt, wenig überraschende Mittel dabei. Da würde so ein Camavinga, auch ein Valverde eben mal für ein bisschen Farbe, neue Akzente, Überraschung sorgen. Aber irgendwie traut er sich das nicht zu, deswegen erstmal die 3 Punkte einfahren und dann kann man mal gucken, ob vielleicht noch Platz ist für Schönspielerei. Aber ja, danach sieht es nicht aus. Und deswegen glaube ich, wird auch das Duell mit Schachtjor am Mittwoch ja eher was Unspektakuläres. Auch wenn das jetzt im Hinspiel dieses 5-0 gab. Aber auch da ja Real lange verwaltet, nur Fernschüsse. Irgendwie gab es dann diesen Fehler, das Eigentor 0-1 geführt. Und dann ist Schachtjor nach und nach auseinandergebrochen, 5-0 am Ende. Also das hat auch ein bisschen hinwegkaschiert über eine eigentlich auch sehr souveräne, solide und gar nicht so spektakuläre
Leistung. Genau, das Ergebnis spiegelt dann nicht wirklich das Spiel wieder, sondern sie haben halt wirklich immer easy die Tore geschossen, aber ohne, dass sie da Vollgas-Fußball gespielt haben. Und ja, tatsächlich erwarte ich Ähnliches. Ich habe übrigens ja 2-0 getippt in Elche, deswegen bin ich persönlich stinksauer, dass Casemiro da den Ball vertändelt vor dem 1-2. Da auch schon abgeschaltet mit dem Spiel, jo, haben wir gewonnen, locker, easy. Das
fuchst, kam dann auch nicht mehr dran, ja.
Das fuchst mich persönlich ein bisschen, dass mein Tipp da hinüber war und tatsächlich erwarte ich Ähnliches gegen Schacht ja auch, also auch irgendwie so ein 2-0, ne? Ein bisschen Kräfte sparen, hier und da ein Türchen machen, reicht dann schon, passt, 3 Punkte, heim geht's, ne? So ungefähr.
Reicht dann schon. Ja, so ungefähr, können wir jetzt schon drauf wetten. Okay, wir machen weiter, ich würde sagen, vielleicht mit dem anderen Madrid-Club. Der hat jetzt immerhin in der Tabelle Betis überholt und da muss man sagen, hey Atletico, es geht doch noch oder es geht wieder. Offensivfußball auf einmal, jede Menge Chancen bei diesem kleinen Partidazo im Wanda Metropolitano. Atletico war ja in der Tabelle hinter Betis, jetzt mit 22 Punkten ein Zählerchen vor Betis und das mit einfach mal wieder, ja, flüssigen Offensivfußball. Also es gab ja auch noch, Correa hatte noch gute Chancen, Griezmann, wo knapp gescheitert, dann wurde noch ein Griezmann-Tor aberkannt aus 40 Metern, weil es vorher so ein angebliches Mini-Foul gab. Das hatte der Schiedsrichter eben schon abgepfiffen. Und da einfach wieder Atletico ganz gut in Form gekommen. Wie war das? Es war jetzt überhaupt zum ersten Mal in dieser Saison, dass Atletico 3 Tore geschossen hat. Bisher immer nur, oder dreimal insgesamt nur 2 Türchen. Und ja, das wurde schon mal Zeit, dass da die Mannschaft mal wieder zeigt, hey, es geht doch, wir können nicht nur defensiv, das hat sie ja in der vergangenen Hinrunde auch ausgezeichnet mit teils spektakulärem Fußball und ja, nach jetzt auch zuletzt mal nur 3 Spielen ohne Sieg, war es mal wieder wichtig, die 3 Punkte so einzufahren.
Absolutes Golazo übrigens von Carrasco, kann man ja auch nochmal erwähnen hier, tolles Tor von ihm auch, ne? Da hat auch richtig Selbstvertrauen in der Saison, hat man eben bei dem Tor sehr schön gesehen. Danach gab es noch ein Dribbling von ihm, wo auch fast schon Vinicius-Style-mäßig da 4 Mann hat stehen lassen, also links außen auf dem Flügel in den 16er gezogen ist. Also ja, gutes Spiel von Atletico, Selbstvertrauen getankt, auch João Félix hat Selbstvertrauen getankt. Erstes Saisontor übrigens, wurde dem Typen, glaube ich, auch sehr, sehr gut tun, das 3-0 in der, was war's, kurz vor Schluss, ne, 80. oder sowas. Also wird auch Felix sehr, sehr gut tun, dass er da endlich mal, dass der Knoten endlich mal geplatzt ist. Und ja, überzeugender Heimsieg von Atletico gegen den guten Gegner, muss man auch mal erwähnen. War jetzt nicht, ne, was weiß ich, Alaves oder so, sondern eine wirklich gute Mannschaft, die einen tollen Lauf auch hatte, Betis. Also kann sich sehen lassen und zum richtigen Zeitpunkt Selbstvertrauen gedankt, denn es geht gegen Liverpool als nächstes in der Champions League. Und das wird richtig, richtig heftig. Sprich, da brauchst du echt mal ein bisschen Selbstvertrauen für den Auftritt dort. Also ja, gute Leistung.
Liverpool ja perfekt gestartet mit eben den 9 Punkten und Atletico und Porto haben jeweils 4 Punkte. Also da im Fernduell Porto beim noch punktlosen Milan ist natürlich Atletico stark unter Druck. Da hofft man natürlich auch vielleicht ein ähnliches Wunder wie damals in Anfield. Aber ich glaube, Llorente fehlt ja weiter, von dem er ist da. Und Morata ist ja nicht mehr da. Deswegen ist das schon mal nicht mehr möglich. Aber Simeone nutzt ganz gut seinen Kader. Jetzt Felix wird eingewechselt, trifft Carrasco in guter Form. Jetzt auch Correa mal wieder ein gutes Spiel gemacht. Griezmann ist mehr und mehr da und funktioniert und Suarez jetzt auch natürlich weiter im Killer-Modus. Also das kann schon was geben. Oder meinst du, Liverpool ist auch zu gut drauf mit Salah?
Nee, die haben ja nur unentschieden gespielt am Wochenende gegen Brighton. Das war, ich glaube, sogar 2-0 geführt, meine ich. Also da ein bisschen enttäuscht, zumindest vom Ergebnis her. Spiel habe ich jetzt nicht gesehen. Hinspiel hat mir Atletico wirklich super gut gefallen gegen Liverpool. Also da fand ich auch die Niederlage unglücklich und unverdient auch. Und war ja natürlich wegen der Griezmann-roten Karte dann ein bisschen verzerrt. Fehlt ja auch gesperrt, darf man auch nicht vergessen. Aber Leistung von Atletico war top gegen Liverpool im Hinspiel. Klar, auswärts jetzt nochmal 10 Nummern schwerer, weil Anfield mit, weiß ich nicht wie viel, 60.000 Zuschauer oder 50 oder wie viel da reinpassen. Also wird mega schwer, aber ich traue ihnen absolut einen Punkt zu, wenn sie ja mutig spielen, wenn sie an sich glauben, wenn sie hinten endlich mal sicher stehen, was ihnen ja in der Saison nicht ganz so häufig gelungen ist, um nicht zu sagen, erstaunlich selten gelungen ist. Also defensive Stabilität wirst du unbedingt brauchen und dann wirst du einfach ja deine Umschaltmomente gut nutzen müssen, wie es eben damals im Achtelfinale war. Wird schwer, aber ich traue ihnen wirklich einen Unentschieden zu, Atletico, wenn sie eben, ja, an sich glauben und mutig agieren. Wenn sie zu ängstlich sind, wird es natürlich, also wenn du nur hinten drin stehst, dann schießt dich Liverpool eher weg, aber nee, ich freue mich auf das Spiel.
Defensiv ist ein gutes Stichwort. Das waren ja jetzt zweimal 2-2 gegen Levante und Real Sociedad und dann diese 3 Tore gegen Liverpool. Da kommt ja jetzt, glaube ich, Savic schon zurück in der Verteidigung. Also mehr und mehr Spieler stehen Simeone ja wieder zur Verfügung. Hermoso wurde jetzt, glaube ich, auch nur eingewechselt gegen Betis. Also da ist noch... haben beide von Beginn an gespielt. Also da wieder Hoffnung, dass es da wieder das alte Innenverteidiger-Trio mit Jimenez, dass es da wieder funktioniert. Betis fand ich noch auch spannend. Die hatten eben eigentlich einen ziemlich guten Lauf, aber irgendwie muss man sagen, Manuel Pellegrini gegen die 4 Top-Teams, das war jetzt schon das 10. Duell gegen Sevilla, Real Madrid, Atletico und Barca für Pellegrini mit Betis und keins davon hat er gewonnen. 3 Unentschieden, 7 verloren sogar. Irgendwie ist da so ein bisschen, ja, Betis vielleicht ein bisschen gelähmt gegen die großen Teams, obwohl sie eigentlich auch ziemlich gut drauf waren und da ja mit teilweise auch spektakulärem Fußball, also Fekir ist da natürlich zu nennen, auch Canales weiter ganz gut drauf. Mal trifft Borja Iglesias, mal Willian José, so gab es da eben zuletzt auch starke Siege gegen Rayo, gegen Valencia. Aber irgendwie war Atletico da eine Nummer zu groß, weil Atletico selbst auf einmal irgendwie wieder mitspielt, mit Vollgas nach vorne. Und das können sie gerne beibehalten.
Ja, das können sie wirklich gerne beibehalten. Würde ich mich auch freuen, wenn, wie gesagt, wenn es da ein bisschen Schlagabtausch gibt in der Anfield Road und sie nicht zu defensiv agieren. Also auf das Spiel habe ich wirklich mega Bock, muss ich ehrlich zugeben. Also auch aus neutraler Sicht, glaube ich, absolut ein Spiel, das man sich gerne auch im Einzelspiel anschauen kann.
Ja, genau. Es war der 12. Spieltag, wenn wir da zurückschauen auf die vergangene Saison. Das war der Spieltag, als Atletico die Tabellenführung übernommen hat. Damals mit 26 Punkten, jetzt steht Atletico bei 22 Punkten. Was die Mannschaft, die gleich geblieben ist, quasi ist Real Sociedad. Die hatten damals wie heute nach 12 Spieltagen 25 Punkte, aber eben vor einem Jahr wurde da die Tabellenführung abgegeben. Jetzt, dieses Mal, ein Jahr später, haben sie Platz 1 verteidigen können, aber trotz eines Punktverlusts gegen Bilbao, trotz des 1:1 im baskischen Derby, aber auch da muss man, glaube ich, sagen, die Tabelle, die aktuelle, ist ja ein bisschen verwässert oder trügt ein bisschen das Bild, denn La Real hat dieses eine Spiel mehr und sollten beispielsweise Real Madrid oder Sevilla ihre Nachholspiele gegen Bilbao respektive Barcelona gewinnen, stünden sie bei 27 Punkten, La Real hat aktuell 25. Aber trotzdem irgendwie halten sich die Basken weiter da oben, auch wenn das jetzt ein blödes 1:1 am Ende war. Also Remiro, Riesenfehlgriff da bei dem Muniain-Freistoß. Und so dann konnte am Ende noch Athletik mit 1:1 jubeln.
Richtig, bitte. Ich habe ja, wie gesagt, nur die Extended Highlights gesehen. Aber ja, ein Highlight in negativer Hinsicht war ja wirklich dieser Remiro-Patzer in der 90. Mhm. Du bist ein Mann mehr, führst 1-0 zu Hause. Und wenn er einfach nur das Ding wegfaustet, gewinnen die das. Dieses Spiel, das sich übrigens zumindest in den Highlights angefühlt hat wie irgendein Pokal-Halbfinale. Ne? Die Stimmung war ja fantastisch. Kannst du ja noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil du hast das ganze Spiel gesehen. Aber schon in den Highlights hast du gesehen, boah, leck machen die einen Terz im Stadion. Also Wahnsinnsatmosphäre, war richtig geil. Und das war dann der Stimmungskiller hinten raus.
Ja, ich glaube, es waren noch so 38.000 rum im Anoeta. Das ist jetzt für einen Barca-Fan vielleicht nicht so viel. Ich glaube, im Camp Nou waren es ähnlich 37.000. Aber da ist man ja dann im Anoeta nahezu an den 100% dran. Und ja, wirklich alle Fans, die man so sieht auf den Tribünen, haben eher einen Schal als das Handy in der Hand. Und als dann wirklich Isak noch diesen Elfmeter über die Linie gebracht hat, ist es noch mehr explodiert und die Leute sind rumgesprungen auf den Absperrungen. Und wirklich tolle Szenen da wieder. Fußball ist zurück, Fans sind zurück, auch wenn das jetzt nicht überall und in allen Stadien gilt. Ja, hat er dieses baskische Derby durchaus verdient, ist ja für manche ein sehr beliebtes, berühmtes Spiel da, San Sebastian gegen Bilbao, aber am Ende war dann vielleicht doch irgendwo, hat es sich um ein verdientes Ergebnis gehandelt, auch wenn es nur irgendwo zwei Standards waren, die da entscheidend waren, also Elfmeter von Isak und dann eben noch der Freistoß von Muniain. Spielerisch war das okay, aber trotzdem noch überschaubar. Aber ja, Real Sociedad da dann eben noch das Pech gehabt. Spannend, Athletic jetzt auswärts immer noch ungeschlagen. Von ihren 6 Auswärtsspielen haben sie zwar nur 1 gewonnen, aber dafür 5 unentschieden. Also da irgendwie Marcelino Garcia, der Trainer, hat die Mannschaft weiter ganz gut im Griff. Das ist Tabellenplatz 8, das ist soweit in Ordnung, aber auch sie haben ja ein Spiel weniger. Dieses Nachholspiel gegen Real Madrid ist da noch nicht über die Bühne gegangen. Alexander Isak müssen wir erwähnen, hatten wir ja schon mal letztens in unserer Sonderfolge von wegen, es sind irgendwie viele Mittelstürmer aktuell, die bald weg sein werden vom Markt, also die ganzen Benzemas und Lewandowskis und Ibrahimovic und so weiter, so ältere Stürmer einfach, Ronaldo, Messi, und was kommt danach? Und ich glaube, Isak, den Namen hat man mal kurz erwähnt und ja, zeigt sich mal wieder, er ist da so das Gesicht aktuell bei La Real, jetzt im 4. Spiel in Folge getroffen, auch wenn es nur ein Elfmeter war, aber ist ja auch mal für einen Freistoß gut, mal für eine Einzelaktion und da einfach in Topform.
Ja, tatsächlich, Isak richtig stark drauf, muss man lobend erwähnen, natürlich jetzt nur einen Elfmeter gemacht, aber was heißt nur, ne? Im Baskenderby, in dem so viel Druck auf dem Kessel herrscht, musst du auch erstmal die Cojones haben, da den Elfmeter vor allem so zu schießen, da den Torwart ein bisschen auszugucken und so halb in die Mitte, obwohl der Torwart in der Mitte steht, also ja, ein bisschen kurioser Elfmeter, aber hat sich super verbessert, Isak, und den kann man da wirklich lobend erwähnen in dieser Riege der zukünftigen Top-Stürmer. Also ich glaube, der wächst da mehr und mehr rein in die Rolle. Super interessanter Mann. In meiner Barcelona-Timeline auf Twitter lese ich auch immer wieder Stimmen, die sagen, das wäre doch einer mal für Barca. Weil Haaland kannst du dir ja nicht leisten. Also vielleicht irgendwann Isak, der ein bisschen günstiger sein sollte, dürfte. Vielleicht jetzt nicht im kommenden Sommer, aber so grundsätzlich, ne, mit Perspektive. Ja. Denn wenn man ehrlich ist, so wirklich eine Schwäche hat er nicht. Der ist stark, schnell, jetzt abschlussstark, wesentlich verbessert, bringt alles mit. Also wirklich ein super interessanter Mann. Und ich glaube, beim BVB beißt man sich richtig in den Hintern, dass man ihn damals verschenkt hat für 8 Millionen. Und dann, glaube ich, gab es im Nachhinein noch irgendwie ein bisschen was obendrauf dafür, dass sie die Klausel dann gestrichen haben, diese Rückkaufklausel. Aber ja, also super Transfer für La Real und ein Top-Mann, den man absolut im Blick haben muss. Einer der besten Stürmer der Liga ist jetzt schon.
Ja, er trägt da so ein bisschen die Basken auf seinen Schultern und deswegen bleiben die vorerst Tabellenführer, aber wie gesagt, wir haben da jetzt nicht, würden da jetzt nicht unbedingt behaupten, dass Real Sociedad ein klarer Titelkandidat ist, denn ihre Spiele sind dann doch eher minimal, sehr viele 1-0-Siege oder überhaupt, dass sie nur ein einziges Tor machen und dann ja, geht das mal schief, wie jetzt gegen Bilbao oder auch gegen Atletico gab es natürlich Unentschieden, gegen Getafe, das ist so gesehen jetzt noch nicht der ganz große Offensivzauber, wobei natürlich Emmanuel Alguacil da auch immer nur ein begrenztes Spielermaterial hat. Aktuell Oyarzabal verletzt natürlich, wie immer auch Iaramendi verletzt und viele andere, sodass auch viele Jugendspieler aushelfen müssen und die machen das auch gut. Das ist eine spannende Mannschaft, die da weiter wächst und ja auch teilweise schon länger jetzt zusammenspielt. Aber ja, ich glaube, irgendwann wird da La Real noch ein bisschen einbrechen und sich dann vielleicht wieder so auf Platz 5, vielleicht reicht es auch mal für Champions League Platz 4, da irgendwo einordnen.
Also traust du dir nicht zu bis zum Ende hier?
Naja, allein, dass es jetzt eben dieser 12. Spieltag im Vergleich zum letzten Jahr schon mal anders war, jetzt ist eben Real Sociedad weiter auf Platz 1, ist ja schon mal irgendwie ein weiterer Fortschritt, aber mit so vielen Verletzten und Oyarzabal, keine Ahnung, wann der zurückkehrt und Isa kann jetzt auch nicht jedes Spiel, glaube ich, treffen, wird das schwierig. Ich glaube, Real Sociedad ist auch die Mannschaft, die so die meisten Elfmeter in den letzten Jahren zusammengerecht hat, immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Villarreal, also da vielleicht auch viel Glück in Anführungszeichen, auch wenn das jetzt von Inigo Martinez ging schon in Ordnung, so der Pfiff, aber ich glaube, bei Real Sociedad sollten die Träume jetzt nicht ganz groß werden, irgendwie vielleicht da im Meisterschaftsrennen mitzumischen.
Also ich glaube, ja, Meisterschaftsrennen natürlich nicht, aber ich meine jetzt eher Top-4-Finish, also wenn Barca weiter so schwächelt, wir kommen ja gleich zu den Katalanen, ja. Warum nicht Top-4-Finish, warum nicht in die Champions League landen? Also ich glaube, die Chance war selten so groß,
ja.
Für Real Sociedad. Wir müssen halt einfach ein bisschen konstanter werden, plus ein bisschen mehr Tore schießen. Da tun sie sich ja nach wie vor ein bisschen schwer, ne? Also wirklich viele Tore schießen sie nicht. Ich glaube, es gab schon 4 oder 5 1-0-Siege.
Also Levante, Rayo, Elche.
Ja, so ein bisschen für eine Top-Mannschaft schießen sie eben ja zu wenig Tore nach wie vor. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Sevilla hat auch nur 2 mehr. Ja. Aber trotzdem ein bisschen mehr Feuerkraft vorne im Sturm täte ihnen gut. Aber ja, muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben in der Saison. Ja. Also Top-4-Finish, wenn Barca weiter schwächelt, würde ich ihnen das sogar zutrauen.
Das schon. Aber so muss man dann eher reden, ob vielleicht der FC Sevilla da ein wahrscheinlicherer Titelkandidat wäre, zumindest in diesem weiter engen Meisterschaftsrennen. Darüber reden wir gleich, wir machen kurz einen Break. Bis gleich. Der FC Sevilla schreibt weiter Geschichte mit 24 Punkten nach jetzt 11 Ligapartien. Ist es weiter der beste Saisonstart seit den Saisons 2006 und 2008. Damals hatte man noch ein Pünktchen mehr, hatte aber auch noch stärkere Barcelonas oder Real Madrid vor sich. Also deswegen sind die Titelchancen der Andalusier aktuell noch größer als vielleicht schon im letzten Jahr. Auch da war man ja noch lange in diesem Vierer-Meisterschaftsrennen gegen Ende der Saison noch mit dabei. Hat dann, glaube ich, gegen Elche irgendwie sich eine blöde Niederlage eingefahren, flog damals raus, aber irgendwie der FC Sevilla aktuell weiter abgebrüht, souverän, jetzt auch nicht immer super spektakulär wie beim 5:3 gegen Levante, auch bei Sevilla gibt es immer mal einen 1-0-Sieg oder irgendwie nur ein Türchen, sodass es dann am Ende nur zu einem 1-1 gegen Elche reicht oder sogar man gegen Granada verliert. Jetzt unter der Woche, englische Woche, hat man auf Mallorca sich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, da gab es spät ein 1-1. Auch ein bisschen glücklich gewesen, da war Mallorca eigentlich ganz gut, aber jetzt eben die mit auswärts stärkste Mannschaft der Liga, Osasuna, die erste Auswärtsniederlage hinzugefügt. Also 2-0 gewinnt der FC Sevilla und was meinst du, geht da was Richtung Titel?
Ich sag mal so, dafür müssten sie auswärts einfach besser sein, die Auswärtsschwäche in den Griff bekommen, erst 2 der 6 Auswärtsspiele gewonnen und nur 4 mickrige Tore geschossen. Also in der Fremde hakt es und krankt es bei Sevilla. Zu Hause sind sie eine Bank, seit Jahren sowieso brutal stark. In dieser Saison bisher alle 5 Heimspiele in La Liga gewonnen, bei 4 Gegentoren. Also zu Hause sind sie eine Macht, aber auswärts einfach auch unerklärlich schwach. Bei Mallorca jetzt gepatzt, in Elche meine ich sogar verloren. Also vor allem bei den kleinen Mannschaften, wo Siege einfach Pflicht sind, wenn du oben mitreden willst oder ganz oben mitreden willst, so wie du sagst, dann muss der Auswärts besser sein. Also wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dann nee. Sollten sie das in den Griff kriegen, ist in der Saison nochmal alles offen. Ich sehe da 4, 4,5, 5 Mannschaften mehr oder weniger auf Augenhöhe. Wenn sich Barca ein bisschen stabilisiert, sollten die ja auch dann oben reinrutschen irgendwann und dann ist da alles möglich. Aber grundsätzlich würde es mich überraschen, weil sie einfach auswärts immer wieder ja, enttäuschende Partien auch zeigen. Also nicht nur die Ergebnisse stimmen auswärts nicht, sondern wirklich auch die Leistungen sind teilweise erschreckend schwach. Da müssen sie einfach besser auftreten.
Ja, ich würde sagen, Sevilla hat auch vielleicht das Glück, dass aktuell alle Spieler so ziemlich zur Verfügung stehen und da auch jeder mal trifft. Jetzt hat Ocampos sein erstes Tor seit April oder so gemacht. Wir hatten letztens schickes Türchen von Oliver Torres, auch Munir hat mal wieder getroffen. Und das, was wir die letzten 1-2 Jahre so ein bisschen kritisiert haben, dass so vorne auf der Mittelstürmerposition noch so ein bisschen dieser absolute Killerinstinkt, Durchsetzungsvermögen gefehlt hat. Nicht nur Luke de Jong, auch am Ende Siri ist immer mal für den Hattrick gut, aber irgendwie so auf eine ganze Saison betrachtet. Und deswegen jetzt, Rafa Mir ist da in seinen, was waren das jetzt, 10 Spielen oder so, hat er schon 4-mal getroffen. Jetzt am Wochenende gab es, glaube ich, nur einen Pfostentreffer, aber er bringt da noch mal so vielleicht so ein bisschen mehr Klasse und Durchsetzungsvermögen und braucht nicht viele Chancen mit als vielleicht vorher seine Kollegen. Also da ist Sevilla aktuell besser aufgestellt. Der Kader seit Jahren jetzt auch zusammengewachsen, immer mal punktuell verstärkt. So ein Acuña hat dann Reguilón ersetzt, hat funktioniert sofort. Papu Gomez, ja, funktioniert schon auch mehr oder weniger. Lamela, wissen wir ja noch, den perfekten Saisonstart, wo er 3-mal getroffen hat. Der steht jetzt auch schon bei 4 Toren. Also irgendwie, Lopetegui ist da als Zirkusdirigent in der Manege Sevilla, funktioniert es einfach. Er hält da alle ganz gut im Griff. Und Lopetegui, jetzt auch ein bisschen Geschichte geschrieben. Er hat den 50. La-Liga-Sieg mit dem FC Sevilla jetzt gefeiert und das in nur 87 Spielen. Also kein Sevilla-Trainer hat diese 50-Siege-Marke schneller erreicht. Auch das schon mal beeindruckend. Und eben Sevilla deswegen weiter ganz gut drauf. Die Mannschaft wächst zusammen und ich glaube schon, dass da auf jeden Fall Sevilla vor Barca abschließen wird. Und so wie sich Real und Atletico anstellen, die auch immer mal für ein Patzer gut sind, könnte das doch ein guter Dreier-Meisterschaftskampf werden.
Ich sehe schon, du hast Barca schon komplett abgeschrieben. Kann ich dir nicht übel nehmen. Sieht gerade nicht danach aus, als könnte Barca da irgendwie ein Wort mitreden. Ne? Die müssen erst mal gucken, dass er ja wieder den Anschluss finden. Wenn ich auf die Tabelle blicke, um Gottes Willen sieht das bitter aus und übel. Wie viel sind 6 Punkte Rückstand auf Rang 4, ne? Auf Atletico. Tabelle ist nicht schön. Deswegen kann ich jetzt kann ich dich nicht dafür kritisieren, dass du hier sagst, Sevilla landet auf jeden Fall vor Barca. Gibt es ja eh ein Schlüsselspiel, aber er ist noch nicht terminiert, ne? Nachholspiel Sevilla gegen Barcelona im Sanchez-Pizjuan. Ja. Wenn da Sevilla gewinnt, ist das schon eine schöne Duftmarke. Und auch mit Blick auf Champions League-Ränge wäre das natürlich dann ein doppeltes Ausrufezeichen.
Ja, ich glaube, letztes Jahr in La Liga hat Sevilla einmal unentschieden gegen Barca gespielt und dann das Rückspiel sogar mit 2-0 gewonnen. Ich glaube, das war dieses Koundé-Ding. Nur halt in der Copa da eben vergeigt, Hinspiel gewonnen, dann Rückspiel verloren. Aber ja, auch da irgendwo ist das Sevilla vielleicht enteilt dem FC Barcelona ein bisschen, weil sie aber auch natürlich mehr Glück haben, jetzt kaum Verletzte da und dann die Mannschaft schon ein bisschen mehr zusammengewachsen, jetzt ohne die ganz großen Verluste in den letzten Jahren. Bleibt auf jeden Fall spannend. Und auch Florian hat uns da geschrieben, ich meine, dass nicht jedes Spiel ein 5-3 ist, ist klar, aber die spielen einen soliden Schuh runter, bin ich ganz ehrlich, und ich glaube, dass Sevilla unser neuer Meister wird. Bei Atletico und Real ist einfach zu viel Achterbahn dabei. Ja, stimme ich schon auch.
Mutiger Tipp,
ja. Kann man jetzt nicht komplett verneinen, weil eben Atleti Real auch ein bisschen Laune spielen. Jetzt Atleti hat mal offensiv überzeugt, aber auch davor ja nicht immer unbedingt meisterlich und Real ja ohnehin eher sachlich souverän. Auch das hat Sevilla oft sachlich souverän, ohne immer das ganz große Spektakel, aber irgendwie scheint da die Mannschaft sich nochmal einen Ticken gesteigert zu haben zur Vorsaison. Jetzt eben 24 Punkte sind sensationell im Vergleich zur Vorsaison, waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 16 Punkte, also da hat man eher den Fehlstart ein bisschen vergeigt. Jetzt kommt es nur drauf an, kann die Mannschaft auch Doppelbelastung. Also in der Champions League haben sie sich jetzt eher noch zurückgehalten. Das waren 3 Partien und 3 Unentschieden. Jetzt kommt der französische Meister nach Sevilla und da muss es dann schon mal irgendwie eine Ansage geben. Also Sevilla das mal gewonnen, auch wenn sie da auf Platz 2 noch voll im Soll sind.
Das müssen sie jetzt gewinnen, ohne Wenn und Aber. Heimspiel im Sanchez-Pizjuan, das erste konntest du nicht gewinnen. Gegen Salzburg, da hatten sie ja sogar Glück, dass sie einen Punkt mitnehmen nach, was waren es, 2 oder 3 Elfmeter für Salzburg? 3, glaube ich, ne? 2 wurden verschossen, also völlig wahnsinniges Spiel. Jetzt muss der gegen Lille gewinnen, ohne Wenn und Aber. Noch kein Sieg aus 3 Spielen, ist ja auch enttäuschend und zeigt ja auch wieder in der Champions League. Ja, sie können mithalten, aber so wirklich überzeugend ist es halt nicht. Und in La Liga ist es ja ein Heimspiel, erfüllen sie ihr Soll, aber wirklich herausragend ist das nicht. Also, ne? Außer, dass du halt ja zu Hause immer gegen die Osasunas und dieser Welt gewinnst, klar. Aber da muss schon noch eine Leistungssteigerung her, damit ich hier sage, ja, Meisterschaftstipp oder ja, super Saison. Also da schauen wir jetzt mal, was am Dienstag gegen Lille geliefert wird, denn nochmal, Druck ist groß, da müssen 3 Punkte her.
Ja, lässt sich schwer beantworten, also die große Frage, aber Platz 3 ist da auf jeden Fall möglich und mal gucken, was Atletico und Real noch anbieten, wie dann auch die direkten Duelle ausgehen zwischen den beiden Teams. Ich glaube, da gab es jetzt auch noch keine. Da hatte Lopetegui ja auch gerne mal eine Schwäche in den vergangenen Jahren, aber die großen Duelle gegen Real kommen jetzt Ende November und gegen Atletico dann Mitte Dezember. Da schauen wir dann, wo die Andalusier stehen. Wo steht denn der FC Barcelona? Ich war ja bei den Tiki-Taka-Tipps ein bisschen erstaunt, dass ich hatte 1-1 getippt, dann sehe ich hier noch den Leander und da unten noch den Michael mit dem 0-0. Ansonsten alle auf Barca-Sieg getippt gegen Alaves. Ja, zu Hause und Alaves auch nicht, ist okay drauf, sage ich mal. Aber ohne Frenkie de Jong, ohne Fati, ohne Araujo, ohne Pedri, Dembélé sowieso. Also war das so überraschend, dass Barca auch da wieder patzt mit einem neuen Trainer, der jetzt zwei Tage... Nee,
war nicht überraschend, um Gottes Willen. Ja. Zwei Tage nach Trainerentlassung, Interimscoach Sergi Barjuan hatte eine Trainingseinheit mit der Mannschaft, also schöne Motivationsspeech und mehr konnte er eh nicht machen. Verletzungssituation ist krass, ne, muss man schon sagen. Also bei Real und Barca sei seit Jahren mittlerweile, muss ich auch ehrlich sagen, ohne dass ich hier zu polemisch im Doppelpass-Stil hier runterledern will, aber da sollte man vielleicht mal die medizinische Abteilung ein bisschen unterfragen, bei beiden Vereinen, weil es ist vor allem auffällig, wie häufig Muskelverletzungen auftreten bei Real Madrid und dem FC Barcelona seit Jahren. Pedri-Muskelverletzung, nicht ausgeheilt offenbar, zack, wieder aufgerissen, Araujo hat Muskelverletzung, jetzt ist übrigens Piqué ausgefallen, hat auch wieder eine Muskelverletzung, De Jong hatte eine Muskelverletzung, kehrt jetzt zurück in den Kader, auch ziemlich früh meiner Meinung nach gegen Kiew, also ich will hier nicht wieder einen Teufel in die Wand malen, aber also ja, personelle Situation spielt da auch einfach eine Rolle, aber nichtsdestotrotz musst du gegen Alaves gewinnen, ohne Wenn und Aber und hättest, also grundsätzlich schon, und auch wenn man es aufs Spiel blickt, hätten sie es gewinnen müssen, denn Alaves war wirklich schwach. Klar, ja. Stehen hinten drin, können gut verteidigen, es ist immer schwer und natürlich die Mannschaft in der Krise und natürlich viele wichtige Spieler nicht dabei, klar, aber unterm Strich hätten sie es doch gewinnen müssen. Du führst 1-0, Memphis hatte zwei Monsterchancen noch, also erst schießt er ein Traumtor, dann trifft dann Pfosten, da kannst du ihm keinen Vorwurf machen, weil er lupft ja über den Torhüter, war schwierig, aber natürlich Pech. Aber danach ist er nochmal völlig glockenfrei vom Torwart, den muss er einfach machen. Und dann gewinnst du das Spiel locker, oder was heißt locker, aber da gewinnt, Pflichtsieg und so. Die eine Chance lässt dazu und dass er dann natürlich wieder drin ist, ist auch wieder bezeichnend. Alaves hatte ja wirklich nur diese eine Chance und mehr nicht. Ja, also es passt auch irgendwie alles zusammen.
Aber da hat Luis Rioja so diesen Super Mario-Stern abbekommen, auf einmal gegen 5, 6 Gegenspieler, tankt er sich da durch, das war irgendwie auch wieder bezeichnend. Ich glaube, Barca jetzt schon ganz oft in dieser Saison mit dem ersten Schuss aufs Tor das Gegentor kassiert, war ja auch ein Klassiko so und schon bei ganz vielen anderen Spielen, also auch jetzt wieder gegen Alaves. Schwer zu erklären, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass da Barca irgendwie dann zu nachlässig in dieser ersten Chance ist, aber ja, dass die Verteidigung jetzt nicht immer auf der Höhe ist, ist ja jetzt auch nichts
Neues. Ja, ist natürlich auch Pech, dass du immer dann das Tor auch kassierst. Gleichzeitig in der Situation ist es kein Pech, weil sich Piqué einfach nicht gut verhalten hat. Also völlig körperlos geht er hin, klar. Top Hackentrick und Hackenpass da von Joselu. Also auch super gemacht vom Stürmer, aber trotzdem Piqué geht da völlig körperlos hin, zaghaft. Kennt man ja von ihm jetzt auch nicht so. Also im Endeffekt, ja, Fehler mehr oder weniger oder zu leicht sich aufspielen lassen. Der Stürmer macht's gut, da hast du keine Argumente, ne? So. Ja. Ist halt einfach bitter, dass es die einzige Chance war. Bis dahin stand Barca super fest, hat nichts zugelassen. Auch der Gegner hat einfach wenig gemacht, aber sie haben ja trotzdem, Spiel gegen den Ball war gut. Auch danach Spiel gegen den Ball war gut. Also du kannst der Mannschaft nicht wirklich einen Vorwurf machen, weil du kassierst ja immer mal eine Torchance. Also gibt's ja nicht, dass du sagst, wir lassen gar keine Torchance zu. Ne? So, die können ja auch Fußball spielen, die Gegner, dass du dann natürlich jeweils immer ein Gegentor kassierst, ist auch bitter, aber bist halt trotzdem selber schuld. Vorne machst du die Dinger nicht rein, hinten lässt du immer einen zu viel durch, ja, dann gewinnst du die Spiele nicht. Also in der Krise kommt halt auch leider immer viel zusammen, ne? Dass es nicht für dich läuft, das ist halt, wie es ist.
Nach zwei Niederlagen gegen Real und Rayo gab es jetzt immerhin mal wieder einen Punkt. Und ich habe ja in den letzten Folgen immer noch ein bisschen versucht, zu dem Vergleich zum Vorjahr zu machen. Mit Messi hatte man da teilweise noch weniger Punkte. Ja, da ist jetzt der Break-Even-Point erreicht. Also Barca jetzt 16 Punkte aus 11 Spieltagen. Vergangenes Jahr waren das nach 11 Spieltagen noch 17 Punkte. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen, verbunden mit einer Quizfrage, 16 Punkte zu dem Zeitpunkt, das gab es zuletzt 2002. Was meinst du denn, wo dann Barca in der Endtabelle, also am Ende der Saison, gestanden ist? Auf welchem Rang?
Vierter wurden 2002. Sie.
Oh, nee, Sechster.
Sechster.
Sechster, ja. Also da wenig Hoffnung auch, dass es da jetzt noch deutlich nach oben geht. Jetzt ist Barca aktuell Neunter. Auch da eben mit einem Spiel weniger, das gegen Sevilla. Aber ja, die Hoffnung schwindet. Und wenn jetzt auch noch der neue Mittelstürmer irgendwie langfristig ausfällt, da gleich die Frage, gibt es von Agüero schon was Neues, der ja mit Atembeschwerden ins Krankenhaus musste?
Ja, richtig krass. Herzrhythmusstörung wurde wohl diagnostiziert oder festgestellt. Und der kommt jetzt erst ins Krankenhaus oder kam ins Krankenhaus zur Beobachtung. Und dann muss man gucken, wie krass das dann wirklich ist. Also grundsätzliche Herzrhythmusstörung, boah, das darf man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Will jetzt da auch nicht mich zu weit aus dem Fenster legen, bin ja auch kein Doc, kenne mich ja nicht aus, aber ja, Profisport treiben mit so einer Sache, boah, also hoffen wir mal wirklich das Beste, dass es nur ein kleiner Schreck ist, aber ja, ist im Krankenhaus, muss man jetzt gucken, wann er wieder zurückkommt, ob er sogar wieder zurückkommt, denn nochmal, man weiß die Tragweite oder die, ja, wie krass es ist, müssen die Docs rausfinden, aber auch da wieder richtig krasser Schlag. Also holst ihn als echten Neuner, als einzigen richtigen Mittelstürmer, der dir zumindest ein paar Tore garantiert, verletzt direkt am Anfang, fällt bis in den November aus jetzt oder bis Ende Oktober, ist jetzt just zurück im zweiten oder dritten Spiel und jetzt verletzt er sich ja nicht mal normal, sondern hat auch so eine krasse Sache. Also es läuft halt wirklich auch für den Verein überhaupt nicht gut, auch wenn in dem Fall natürlich der Spieler über allem steht und ne, scheiß auf den Verein so ein bisschen. Hauptsache ihm geht's gut, klar. Aber trotzdem auch für Barca natürlich bitter, dass dir ja jetzt da der Mittelstürmer ausfällt. Braithwaite fällt ja weiterhin aus. Ansu Fati hat immer noch Knieschmerzen. Auch im Champions-League-Spiel, glaube ich, ist er nicht dabei. Also die schlechten Nachrichten reißen nicht ab für den FC Barcelona.
Und da dann jetzt auch noch Piqué ausfällt, finde ich die Frage von Florian gar nicht so dreist mutig. Also er hat gefragt, hat so ein Barca überhaupt eine Chance gegen Kiew? Wir erinnern uns ja an das 1-0, den Hinspielsieg vor ein paar Tagen. Der war ja schon sehr bieder, zwar auch von Kiew, aber wenn die jetzt zu Hause spielen und jetzt vielleicht ein bisschen ihre Lehren aus dem Hinspiel gezogen haben, gesehen haben, okay, eigentlich ist dieses Barca schlagbar, wenn wir es ein bisschen mutiger, also wir reden ja wirklich nur von einem bisschen mehr Mut und Risiko nach vorne, ist, dann geht da doch was. Was meinst du?
Ich fürchte, da geht was, ja. Man muss dazu sagen, Dynamo Kiew hat noch kein Tor geschossen. Das macht so ein bisschen Mut. Also nach vorne sind die nicht ganz so gefährlich, wobei sie mega Pech hatten gegen Benfica, meine ich, in der 90. haben sie ein Tor geschossen, wurde aberkannt wegen einem Handspiel oder so. Aber nichtsdestotrotz, auf dem Papier liest sich das natürlich nach einer schwachen Mannschaft, aber ich fürchte, es wird brutal schwer, weil einfach der Kader, ne, völlig zerfleddert ist von Barca. Du bist in der Krise. Letztes Jahr haben sie 4-0 locker und leicht gewonnen mit Braithwaite-Doppelpack in Kiew. Das Spiel gab es ja auch schon in der letzten Gruppenphase. Ich fürchte, so easy wird es nicht wieder. Also ich habe wirklich ein bisschen Bammel. Für Barca natürlich ein absolutes Must-Win-Game. Du musst dieses Spiel unbedingt gewinnen und natürlich hoffen, dass Bayern Benfica Lissabon schlägt, dann springst du auf Rang 2. Aber wenn du es verlierst, dann will ich lieber nicht auf die Tabelle gucken. Also Barca hat mega Druck und Kiew muss ja selbst gewinnen, wenn die noch Hoffnung haben wollen, Dritter oder Zweiter zu werden. Weil Kiew hat aktuell einen Punkt, Benfica hat 4, Barca 3, also alles eng beieinander. Sprich, für beide Mannschaften unbedingt ein Spiel, das sie gewinnen müssen. Sprich, Kiew muss mehr machen als im Camp Nou, wird mehr machen. Und dieses angeschlagene Barca, boah, lass die mal in Rückstand geraten. Da wird mir Angst und Bange.
Ja, denn wenn der Trainer die Spieler auch nicht so richtig kennt und die auch jetzt nicht das volle Vertrauen in ihm haben, da vielleicht dann schon mal schwierig ist, da irgendwie so einen neuen Trainereffekt, neue Stimmung, positive Energie hinzukriegen, das kann schon auch schief gehen. Aber ich schätze mal, von der Baustelle Xavi gibt es da auch nichts Neues. Von dem her wird es Länderspielpause, oder?
Ja, davon konnte man ja eh von Anfang an ausgehen. Und Ist jetzt auch nicht überraschend, so schnell geht es ja dann auch nicht. Ne?
Ja.
Aber es deutet alles darauf hin, dass da Barca alles unternehmen wird, um ihn loszueisen. Bei Al-Sadd. Al-Sadd hat ja sogar, glaube ich, einen Tweet abgesetzt, wo sie schreiben, hier hat noch Vertrag bis 23 und die nächsten Spiele, ist er unser Mann oder was weiß ich, was sie da irgendwie so in die Richtung was geschrieben hatten. Also sprich, die lassen ihn auch nicht gerne sofort. Oh, der FC Barcelona klopft an die Tür. Ja, bitte, nehmt unseren Trainer mit. Mhm. Ja, das machen die natürlich nicht, ne? So. Ja. Sondern da wirst du verhandeln müssen, da wirst du vielleicht eine Ablöse zahlen müssen oder was weiß ich, ne? Also, es wird nicht so leicht und du hast alle zwei Tage ein Spiel. Mhm. Sprich, ich denke auch, Länderspielpause wird's. Dass Xavi kommen will, ist ja klar. Also, der wird seinem Verein auf jeden Fall, glaubst du nicht? Doch, der wird Al-Sadd auf jeden Fall sagen, hey, Chance meines Lebens, lasst mich bitte zu meinem Barca zurück.
Nee, eben nicht, weil Barca wird ja auch in einem Jahr nochmal anklopfen. Wir haben ja schon in unserer Sonderfolge, unserem Quickie darüber geredet. Für mich ist das ein Himmelfahrtskommando, wenn Xavi das jetzt übernimmt, nachdem er ja schon mal Barca zweimal abgesagt hat. Und da waren noch Messi und Griezmann da. Also, ich glaube, wenn er klug ist, dann wartet er noch weiter, denn man kann mit dieser Mannschaft kaum Erfolg haben, aber ja, je nachdem, wie viele Emotionen dahinter sind, wie Laporta ihn überzeugen kann, schließe ich es nicht komplett aus, aber es wäre schon ein bisschen Kamikaze-Sprung für ihn. Aber da, liebe Zuhörer, Zuhörerin, hat man eben unseren Quickie schon aufgenommen am Freitag, das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Ging ja auch nochmal um Ernesto Valverde oder Ten Hag, was da gehen könnte, egal. Koeman war jetzt so gesehen der dritte Trainerwechsel. Es könnte, Sport1 hat da was berichtet, einen vierten Trainerwechsel geben. Das aber gar nicht unbedingt freiwillig vom FC Villarreal, denn es heißt, dass Unai Emery umworben wird von 9 Millionen aus Newcastle. Dass da vielleicht was passiert. Und Villarreal wissen wir auch, in der Liga läuft so gar nicht gut. Aus den letzten 4 Spielen haben sie nur einen Punkt geholt. Jetzt in Valencia 0-2 verloren. In der Champions League stehen sie ganz okay da. Aber da merkt man eben, dass die Mannschaft vielleicht zu sehr Fokus Königsklasse hat. Jetzt gegen Valencia wurden auch erstmal auf der Bank waren Moreno, Paco Alcácer, Chukwueze, alle irgendwie geschont gewesen. Und ja, dieses taumelnde Villarreal, viele Unentschieden holen und selten All-In gehen, auch wenn da mal irgendwie ein hoher Sieg dabei war zuletzt. Irgendwie so hundertprozentig läuft es da auch nicht. Und ja, vielleicht könnte da ja irgendwie Emery abgeworben werden.
Aber nur 4 Mannschaften in der Liga haben weniger Siege eingefahren als Villarreal. Nämlich Getafe der Letzte, Levante der Vorletzte, Granada der Drittletzte und Cádiz der Viertletzte. Also 2 mickrige Siege aus 11 Spielen von Villarreal. Auch erst 3 Niederlagen, also ne, das Derby in Valencia war erst die dritte Niederlage, aber viel zu viele Unentschieden, viel zu inkonstant, von daher, weil du sagst, der Emery wird abgeworben, ich könnte mir vorstellen, dass das Villarreal gar nicht so unangenehm wäre, dass es das gar nicht so unrecht wäre, wenn der
weil noch ein paar Millionen dafür Ablöse.
Ja, eben, und nochmal, also letztes Jahr in der Liga hat er jetzt auch nicht überzeugt, wurde er auch nur mit einem ziemlich schlechten Punkteschnitt von, ich meine, 1,67 oder so wurde er, was,
als Sechster,
Siebter
ne? Halt.
Siebter oder Sechster wurden sie? Siebter.
Ich meine, stimmt. Dann nur durch das Finale.
Stimmt, genau, so. Also Siebter ist ja auch enttäuschend für Villarreal, wäre ja eigentlich nur Conference League sogar gewesen. Ja. Dann toll natürlich, dass sie die Euroleague gewonnen haben, super Leistung erstmal in der Historie, aber kaschiert er trotzdem über eine ziemlich biedere Saison hinweg und jetzt ist er nicht bieder, jetzt ist er bisher absolut enttäuschend von Villarreal. Muss man so klar und deutlich aussprechen. In der Champions League, ja, Zweiter zwar aktuell, aber da bibberst du auch ums Weiterkommen. Bist ja mit 4 Punkten punktgleich mit Bergamo, die auch 4 Punkte haben. Also da kannst du auch ausscheiden in der Champions League. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass du so, Newcastle, hören wir uns mal an, was bietet ihr denn? Na gut, dann lassen wir unseren Trainer mal gehen. Würde mich kein Stück überraschen.
Da könnte was in der Länderspielpause passieren, hat zumindest eben Sport1 ganz frisch berichtet. Mal gucken, wie es da weitergeht. Valencia eben auch ein bisschen am Kriseln gewesen, 7 Spiele nicht gewonnen, aber jetzt eben durch einen schicken Lupfer von Hugo Guillamón, der ist irgendwie einmal durchgegangen.
Ich wusste gar nicht, dass der sowas kann. Das ist ein Tor, das machen Weltklasse-Stürmer, ne?
Ja.
Wirklich, also tolle Schusstechnik oder Lupftechnik in dem Fall. Ja. Der ist ja eigentlich Innenverteidiger.
Eigentlich ja.
Weißt du, dass der sowas kann? Wobei er jetzt zuletzt, glaube ich, genau auf der 6 spielt, aber trotzdem technisch herausragend. Hätte ich ihm nie zugetraut. Absolutes Golasso, toll gemacht. Mhm. Übrigens gab es von Sillessen im Tor eine Monsterparade. Das wäre nämlich der Ausgleich gewesen. Sprich, Villarreal hätte dann um ein Haar ihr Unentschieden wieder geholt.
Aha.
Da hat er beim Stand von, ich meine, 0-1 wirklich einen Reflex-Save auf der Linie. Sieht man wirklich selten, so eine tolle Parade. Also es war auch ein bisschen quasi unglücklich, weil das Tor fiel ja dann auch in der, was, 90. ne? Wenn ich mich täusche. Also es hätte gut und gerne wirklich easy wieder unentschieden ausgehen können, aber ja, nichtsdestotrotz natürlich enttäuschend für Vera.
Okay. Und dann ist es endlich passiert, ein Wunder in La Liga, es ist doch noch ein Fünkchen Hoffnung beim FC Getafe, sie können doch noch gewinnen und das sogar mit einem Fallrückzieher, also auf einmal läuft's bei Getafe, Enis Ünal hatte da ein paar Chancen, auch Carles Alenia noch einen ganz guten Abschluss, irgendwie hat man da fast Espanyol an die Wand gespielt, in Anführungszeichen natürlich, aber Fallrückzieher-Tor vom Ünal und dann auch beim 2-0 fällt der Ball irgendwie genau auf ihn, er nimmt ihn Volley aus kurzer Distanz an Diego Lopez vorbei. Also da spektakuläre Tore kennt man ja so nicht vom FC Getafe, aber jetzt Kike Sanchez Flores endlich den ersten Sieg eingefahren. Man bleibt natürlich trotzdem Tabellenletzter mit erst 6 Pünktchen aus 12 Partien, aber ja, ein bisschen Hoffnung ist da und ich glaube, das hatte bei uns die Tipps hier. Es gibt den Fede Valverde, der hatte auch auf 2-1 getippt, den Nico 1-0, Dennis 1-0, ansonsten auch alle eigentlich auf Espanyol-Sieg oder unentschieden. Also auch da, kurios, Getafe lebt doch noch.
Ja, Getafe lebt doch noch tatsächlich, nachdem der Start unter Kike Sanchez Flores ja ziemlich ernüchternd war, um nicht zu sagen, komplett in die Hose gegangen ist. Jetzt die 3 Punkte tun, glaube ich, der Mannschaft richtig gut. Gegen wen spielen sie als nächstes? Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Mal kurz gucken, ob da mal wieder was möglich ist, denn das kann ja einem ja oder sollte einem auf jeden Fall Schwung geben. Sie spielen als nächstes in Villarreal. Das schauen. So, ja. Na, schau an.
Ja, nächsten Spieltag besonders spannend. Es kommt zu El Gran Derby. Betis empfängt Sevilla am Sonntagabend. Davor dann schon Barca beim kleinen Favoriten schräg Celta. Da sind ja auch ein paar Punkte verloren gegangen in der Vergangenheit. Also auch da wird es nicht einfach für einen Interimstrainer. Real Madrid empfängt zum kleinen Derby Rayo Vallecano. Da bin ich wieder im Bernabéu dabei. Dann Sonntag Atletico bei Valencia, Real Sociedad bei Osasuna. Aha, da geht's weiter und dann ist ja schon wieder Länderspielpause. Heute Montagabend sind nochmal Rayo gegen Celta. Also wieder mal ein Heimspiel für Rayo, gewinnen sie auch zum 6. Mal. Das riecht schon wieder nach Spektakel und Levante gegen Granada. Levante ja jetzt nach Getafe die einzige Mannschaft, die noch ohne Sieg ist in dieser Saison. Aber ob das heute was wird, Granada ja auch jetzt Drittletzter mittlerweile. Schauen wir mal.
Partidassos auf jeden Fall am nächsten Sonntag. Valencia gegen Atleti, da freue ich mich drauf. Das wird knackig. Und dann, ja, Sevilla Derby, das wird richtig hitzig. Gewohnt hitzig. Und fußballerisch interessant ist Celta gegen Barcelona wirklich immer. Weil Barca tut sich da enorm schwer. Wobei Celta in der Saison erneut so enttäuscht. Eigentlich sind ja 3 Punkte Pflicht. Aber was ist schon Pflicht für den FC Barcelona in dieser Saison, beziehungsweise welche Pflicht bekommen sie hin? Ja, deswegen, das wird wirklich sehr...
Auswärts noch ohne Sieg, Barca.
Ja, das wird wirklich schwierig. Harte Woche.
Harte Woche, davor müssen wir noch dem Nico gratulieren, der ist aktuell mit 19 Punkten der Spieltagssieger bei unserem Tipitaka, aber kann natürlich noch bei 2 Spielen, kann sich noch was passieren, so sind weiter Peter und der 87er oben, ich bin ein bisschen abgestürzt auf Rang 8, du bist auf Rang 13 mittlerweile, hast 3 Pünktchen mehr geholt an diesem Spieltag, ja, war nicht so meiner, ich habe ja gegen Atleti getippt, gegen Sevilla getippt, aber immerhin bei Barca war ich richtig, ja. Wir hören uns dann wieder, wahrscheinlich nächsten Montag oder zu Beginn der Länderspielpause.
Ich geh mal stark davon aus, ja. Nächsten Montag, nochmal der Hinweis hinten raus, ihr könnt uns natürlich supporten, wenn ihr Bock drauf habt, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Checkt mal Patreon aus, patreon.com/tikitaka-podcast, gibt's verschiedene Tiers, gibt Nils hat noch ein paar Tassen, wer eine Tasse möchte, kann ja Patreon werden, dann bekommt er eine. Lest euch da mal durch, was es da für Möglichkeiten gibt. Ansonsten sind wir am Ende, ne, mit unserem Latein.
Ja, mit unserem Latein. Haben jetzt klargestellt, Sevilla, ganz klarer Titelfavorit. Noch nicht, aber ja. Das war so das große Thema. Hoffe, euch hat es gefallen, die neue Folge. Vielen Dank auch nochmal an die, die gefragt haben. Wir hören uns dann wieder am nächsten Montag. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Servus. Tschüss.